Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben in der vergangenen Folge versprochen, dass wir jetzt wieder regelmäßig erscheinen. Und ich finde, allein, dass wir den Wochenrhythmus jetzt schon einmal wieder eingehalten haben.
Daran sieht man schon, wir meinen es ernst.
Es ist uns ernst. Ne?
Mit euch. Und damit ist es jetzt eine Regel. Wir haben uns wieder zusammengesetzt. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ausgabe, wenn ich hier bei Lukas Aufnahmeprogramm richtig sehe, 112. Folge.
Ja, 112.
Notruffolge. Das ist die Notruffolge. Ich glaube, wir haben gar keine Notrufthemen dieses Mal.
Wir haben keine Notrufthemen.
Aber vielleicht sind sie ja so gut, dass ihr den Notruf rufen müsst. Vielleicht.
Vor Erstaunen.
Vor Erstaunen.
Excitement. Ja, herzlich willkommen. Filmmagazin. Martin hat schon Martin gesagt und Lukas bin ich. Also ich bin Lukas, du bist Martin.
Diese Vorstellung gelegt uns ja, jedes Mal perfekt.
Ist jedes Mal richtig gut. Ihr wisst, wer wir sind. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen über Filme und den Kram, oder Filme und Serien und den Kram dahinter, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Also uns geht es jetzt nicht unbedingt um die neuesten Neuigkeiten, auch wenn ihr die am Ende der Folge auch bekommt.
Neuerdings, aber, das ist eine neue Idee.
Uns geht es aber vor allem um die Geschichten hinter den Geschichten. So. Müssen wir noch was sagen? Wir müssen noch sagen, dass ihr uns gerne natürlich weiterempfehlen könnt. Entweder ihr sagt es euren Freundinnen oder aber ihr teilt ihnen mit, wo sie uns finden können. Auf filmmagazin.audio ist natürlich erstmal die beste Anlaufstelle, das ist unsere Website. Da seht ihr auch, wo ihr uns überall abonnieren könnt. Ihr könnt unseren Feed in eurem Podcatcher eurer Wahl natürlich einfügen. Aber was jetzt auch wieder funktioniert,
ich wollte gerade fragen.
Spotify.
Sehr gut.
Denn Spotify hatte einen kleinen Aussetzer. Das hat irgendwie technische Hintergründe, bla bla bla. Es geht jetzt wieder.
Hast du beim Herrn Spotify mal angerufen?
Ich habe bei meinem guten Freund Herrn Spotify angerufen und
Die
Server neu gestartet und jetzt sind wir wieder auf Spotify verfügbar.
Sehr gut.
Und wie wir aus unseren Erhebungen wissen, hören einige von euch uns bei Spotify, deswegen herzlich willkommen zurück.
Wir sind auch wieder da. Gut, so. Ich glaube, Lukas, dann können wir eigentlich starten.
Ja.
Du fängst jetzt mit deiner Geschichte an, die du mitgebracht hast, oder dein Thema, das du gerne vorstellen möchtest.
Ich habe...
ein bisschen immer wie in der Schule.
Ja.
Du bist jetzt dran mit dem Vortrag.
Ich muss jetzt meinen Vortrag halten. Und mein Vortrag geht heute über Holz. Ich möchte heute über Holz sprechen.
Sehr gut. Holz ist mein Lieblingsmaterial.
Ja, Holz ist ein tolles Naturmaterial. Erstmal. Holz ist ist auch sehr teuer gerade, muss man sagen.
Das stimmt.
Ja. Das höre ich von ganz vielen. Nee, es geht natürlich heute nicht einfach um Holz, sondern es geht um eine Serie, in der es um Holz geht. Netflix. Auf Netflix ist sie zu finden. Sie nennt sich Big Timber. Ist eine Doku-Serie, die produziert ist vom History Channel, ist dann weltweit natürlich distribuiert von Netflix. Und es geht um, sie spielt in Kanada, muss man erstmal dazu sagen. Und Timber heißt einfach auch Holz, also Holz. Sie heißt großes Holz.
Größer. Aber ist Timber nicht auch der Begriff für Holzfäller?
Timber ist immer, Lumberjack ist eigentlich, glaube ich, der
Holzfäller.
Genau, aber man sagt Timber oder Lumber. Und es geht um eine Familie, die eine in Kanada auf Vancouver Island, das ist die Insel vor Vancouver, die dort eine Claim hat, also ein Abbaugebiet für Holz, ein Fellgebiet für Holz, ein Sägewerk, eine Mühle, eine Mill betreibt und versucht damit über die Runden zu kommen. Einer der letzten, so wird es zumindest in der Serie gesagt, einer der letzten selbstständigen Holzfäller, die nicht wirklich abhängig sind von Großkonzernen, also die nicht für Großkonzerne schlagen. Und mehr ist eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Also man guckt sich, jetzt ist gerade neu die zweite Staffel rausgekommen, man guckt sich ja eigentlich diese Familie an beim Holzfällen. Aber
interessant. Ich hätte jetzt, wo das erste Mal das erklärt hast, hätte ich gedacht, das ist wieder so auch so eine Wettbewerbsserie oder so, dass so verschiedene Holzfäller gegeneinander antreten, wer am schnellsten und besten.
Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Folge, über Wettbewerbsserien, also Reality-TV war, glaube ich, die Folge.
Reality-Competition-Shows könnte man
genau sagen. Nee, ich will erstmal kurz die handelnden Personen vorstellen, und um dann darauf zu kommen, was an der Serie sehr gut ist, was aber vielleicht auch problematisch ist, wir werden es sehen. Also, die Sägemühle gehört Kevin Winstop, ist der Holzfäller, der müsste so, ich schätze ihn jetzt mal so entweder kurz vor der 60 oder um die 60 gerade rum sein, ist der Big Boss, so wird er betitelt, ist der Chef, dem der den Plan hat, dem das alles gehört, mit seiner Frau Sarah Fleming, die die Mühle betreibt im Prinzip. Also die ist diejenige, die dafür sorgt, dass Holz geschnitten wird und dann auch verkauft wird tatsächlich und nicht nur immer wieder männlich Holz geschlagen wird. Dann gibt's noch so ein paar Nebencharaktere. Der Sohn arbeitet auch mit, ist der Chefmechaniker dort, baut die ganzen Geräte. Das wird auch noch gleich wichtig, warum man da einen Mechaniker braucht. Und dann gibt's noch so den Vorarbeiter Coleman und so, der aber auch so ein kleiner Rookie ist, der ist erst 23 und ist sehr gut, aber muss auch lernen. Und ja, es gibt eine klare Figurenverteilung und auch eine klare Hierarchie. Es gibt drei Handlungsorte, die werden auch immer vorgestellt, indem so auf so einer Satellitenkarte rausgezoomt wird aus einem und dann taucht man in den anderen wieder ein und dann passiert wieder was Neues. The Claim, das ist das Abholzungsgebiet, das sie haben, zumindest in der ersten Staffel. The Dry Sort, das ist sozusagen ja die, da, wo das Holz erstmal hingebracht wird, um es zu sortieren und dann abzuliefern, weil es wird nicht nur für die eigene Sägemühle Holz geschlagen, sondern auch für Kunden, die Holz kaufen. Von dort wird es dann abtransportiert und natürlich die Säge, das Sägewerk, The Mill. Ja, und da passieren immer unterschiedliche Geschichten, weil auch immer unterschiedliche Sachen natürlich dort gefragt sind. Auf The Claim ist natürlich da, wo abgebaut wird, das ist am Hang, also es ist an einem Berg, kein so richtig wegsames Gelände, was vielleicht anders als bei uns in Deutschland ist, wo man entweder, also man stellt sich natürlich romantisch irgendwie so vor, dass ja, man geht da mit der Axt in den Wald und dann, oder mit der Motorsäge und schlägt den Baum und so. Realität ist, glaube ich, dass man mit so einem riesigen Harvester durch den Wald durchpflügt und das alles dann abgesägt wird. Dort funktioniert das Ganze nicht so. Man braucht dort wirklich, ein Harvester ist auch schweres Gerät, aber es reicht nicht nur ein schweres Gerät, sondern man baut dort quasi, das Holz wird geschlagen auf einer, oder umgesägt auf einer Fläche, die ist ein paar, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Quadratkilometer ist wahrscheinlich zu viel, die ist ein paar Hektar groß. Dort wird erstmal alles umgehackt. Und man darf sich die Bäume auch nicht so vorstellen wie die typische Fichte bei uns, sondern das sind richtig große, alte, 150 Jahre alte Bäume. Redwood ist das, glaube ich. Die sind, ja, riesig. Das wird erstmal alles umgeschlagen, dann hast du da quasi so ein Wasteland mit Bäumen, die da rumliegen und dann baust du oben am höchsten Punkt baust du deinen Förderturm im Prinzip auf. Der wird festgespannt, das ist ein riesige Maschine, in der einer sitzt, wo dann Seile nach unten oder ein Seil nach unten, ein Stahlseil nach unten gespannt wird. Und dann gibt es die Leute, die sind meistens Zweierteams, die dann unten dort rumlaufen, am Hang, immer einen Baumstamm oder mehrere Baumstämme einspannen und dann wird das an so einer Seilwinde nach oben gezogen. Das ist alles nicht ganz unproblematisch, weil du hast natürlich.
Klingt sehr kompliziert,
dann immer, ja, du hast dann immer auch manchmal Baumstümpfe im Weg und dann reißt dein Seil und ja. Es ist eine sehr, es ist sehr körperlich anstrengend.
Man merkt am Ende des Tages, was man gemacht hat.
Genau. Dazu kommt das geile Wetter. Kanada ist ja, klar, du hast eine gute Saison.
Also wo in Kanada ist es ungefähr? Also sehr noch nördlicher?
Vancouver. Also es ist so, es ist nicht, also es ist so, dass die Winter hart sind, aber im Sommer man durchaus gut arbeiten kann. Ja, aber im Winter muss man dann auch aufhören, da geht gar nichts mehr. Ja, auf jeden Fall, das sorgt oft für interessante Geschichten. Dann hat man natürlich die Dry Sort, wo Kevin Wenstop, der hat immer einen neuen Plan. Dort hat er natürlich auch einen großen Plan. Er hat sich so ein altes, verrostetes, riesiges Fähren-Ding gekauft mit Löchern drin. Dass er aber wieder irgendwie aufbauen will, um in der nächsten Saison damit über 200 Wagenladungen LKW Holz auf einmal über Wasser transportieren zu können.
Okay.
Und dann hat man natürlich das Sägewerk, wo man die ganzen anderen Sachen, man muss dann Bretter herstellen, die irgendwie einmal gibt es so eine Folge, da muss man für so ein historisches Schiff, sozusagen die Deckplanken und in den Deckplanken von diesem Schiff, müssen die irgendwie 30 Fuß lang sein, also ganz lang. Und da muss man ja natürlich erstmal einen Baum finden, der so viel Holz hergibt und dann darf da kein einziger Ast drin sein, weil diese Äste natürlich schimmeln auf dem Deck, also dort, wo die Äste sind und dann, ja, das sind Aufgaben. Also es bietet natürlich viel. Okay. Sorgt natürlich auch immer wieder dafür, also es gibt einen Erzähler, der immer natürlich dramatisiert und Sachen erzählt und das ist alles natürlich relativ, ich sag mal, amerikanisch geschnitten, so wie man sich so eine History Channel Doku einfach vorstellt, mit Musik und overdramatized ein bisschen.
Ja. Und merkt man dann in der Serie auch, weil das hast du ja gesagt, dass einer der wenigen privaten noch oder der einzige private Holzfäller eigentlich noch in der Region, nicht irgendwie von einem großen Unternehmen abhängig. Merkt man das irgendwo? Da wird das auch mal angesprochen.
Das wird schon,
wie schwierig das oder was da für ein Spannungsverhältnis zwischen privaten und Großinvestoren?
Es wird angesprochen, aber es wird nicht nie tiefer gehen, sondern es wird halt immer gesagt, hier, wir wollen und wir machen das anders und deswegen, wir müssen uns irgendwie über Wasser halten, brauchen den Großauftrag XY oder die gute Beziehung zu Personen so und so, weil der kauft viel Holz. Aber wir haben trotzdem auch den kleinen Hausbauer, der gerade seine Bretter bei uns abholt. So, ne? Das gibt's, das wird aber relativ dünn gehalten. Dann gibt's mal so eine Stelle, wo die Brücke, die einzige Brücke oder eine Brücke, die man braucht, um zu der Claim zu kommen, wo festgestellt wird, oh, die ist nicht mehr, die hält nicht mehr so richtig, die kann keine 150 Tonnen mehr halten, sondern nur 30 Tonnen. Und dafür ist aber die Regierung zuständig, um die zu erneuern. Und dann ist quasi die ganze Holzproduktion shutdown, weil man nicht mehr über die Brücke transportieren kann. So. Und dann kämpft er mit der District of Columbia Verwaltung. Heißt glaube ich auch District of Columbia dort. Was ganz witzig ist, weil der District of Columbia in den USA ist ja der, wo Washington DC ist. Und der ist quasi auf der anderen Seite. Also es ist ganz wild. Ja, dann geht's natürlich erstmal nicht gegen die Regierung, sondern es ist natürlich erstmal das große Problem, die Bürokratie und was weiß ich, und dass man so ewig warten muss, bis die Brücke repariert wird. Okay.
Und welche Sachen haben dich am meisten überrascht, so wenn du vorher über Holzfällen wusstest, was du jetzt in der Serie gesehen hast, welche Gerätschaften oder welche Techniken haben dich so am meisten überrascht, die dort eingesetzt werden?
Naja, mich hat eigentlich erstmal überrascht, dass mir die Serie überhaupt gefällt.
Na gut, ist auch schon ein Punkt, ja.
Weil ich hatte ehrlich gesagt, am Anfang habe ich so, das war so ein Langeweile-Ding irgendwie. Ich hatte mal tatsächlich mal irgendwie einen Tag vormittags Langeweile, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber ich habe dann die erste Folge geguckt und habe gedacht, irgendwie holt mich das dann doch ab. Also es ist erstmal interessant natürlich, dass es so ein ganz anderes Holzfällen ist. Oder so ein ganz viel, viel aufwendigeres ist, als man das sich bei uns vorstellt. Aber was auch krass ist, ist das Ganze drumherum. Denn der Kevin Wenstop ist einer, der sagt, er hat jetzt nicht das Geld, sich die neueste geile Technik-Scheiße zu kaufen. Und er kauft sich lieber Schrotttechnik irgendwie von 1960 irgendeinen LKW und schlachtet den aus. Und hat auch alles. Also diese Technik, die man da sieht, die ist Jahrzehnte alt. Jeder Bagger, jeder Radlader, dieser Rapunzel heißt das Ding, mit dem man das Holz hochzieht, weil obviously,
ja,
ne?
Ja, macht Sinn.
Die LKWs, also ich glaube, seine LKWs ist das Neueste, was er hat, weil die auf richtigen Straßen fahren müssen und eine Zulassung brauchen. Aber alles, was so auch das Sägewerkszeug kauft da gebraucht, weil das halt natürlich auch wirklich ein Investitionsding ist, ne? Also wenn so eine neue Säge irgendwie 1,2 Millionen Dollar kostet, dann nimmt er sich halt die 40 Jahre alte, die noch gut funktioniert, wo man vielleicht nur mal eine neue Kette einbauen muss, die dann halt nur 100.000 kostet. Weil es gar nicht anders geht.
Und dann, also, jetzt bei Sägen hätte ich auch gedacht, da gibt es jetzt auch nicht so viele neue Entwicklungen, dass man sagt, da gibt es jetzt die 2021er Edition.
Naja, aber das sind halt wirklich, die Technik da ist halt auch weitergegangen, ne? Und das sind halt riesengroße Investitionen. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein sehr sinnvoller Ansatz. Man hat dann aber auch so ein paar Folgen, die bestehen zu 90% aus, wir müssen jetzt das Ding reparieren, weil schon wieder irgendwas hier ist wieder ein Hydraulikschlauch geplatzt. Ja. Ich brauche einen neuen Hydraulikschlauch.
Klingt auch so ein bisschen wie so ein älterer Finn Kliman, der dann immer irgendwas Neues vorhat.
Das ist tatsächlich ständig so. Das ist mir noch gar nicht gekommen. Das ist wirklich so. Das passt perfekt. Auch als der dieses komische Boot da holt. Ja. Das ist wirklich so ein Finn Kliman. Das ist ein sehr gutes, das ist ein sehr guter Vergleich, weil der ist, und da sind wir auch bei so einem, schon bei so ein bisschen problematischen Bildern. Ich wollte eigentlich erst über was anderes sprechen, aber wir fangen erstmal über dieses Cheftyp Patriarch. Wobei ich das, bei Finn Kliman kann ich das nicht einschätzen, ne? Das bin ich jetzt nicht so drin. Aber dieser Kevin Wenstop ist auf jeden Fall so der Patriarch. Also der ist, ich würde nicht sagen unbedingt cholerisch, der ist schon auch vernünftig, aber er, also das ist ja auch immer eine Darstellungsfrage, ne? Vielleicht im wahren Leben, weiß ich nicht. Aber bei allem, was dann auch so die Angestellten sagen, wenn was nicht funktioniert, dann kann er schon mal ausflippen. Er ist bei dem allen wohl auch so, also relativ fair, glaube ich. Also wenn jetzt meinetwegen, einmal gibt es so eine Stelle, wo sie dann schnell, weil Wintereinbruch ist, das Zeug von der Claim runterholen müssen, ihre ganze Technik. Und da bricht bei dem einen, Truck, den die haben, eine Achse. Da kann halt kein Mensch was dafür. Und das ist dann schon, also da ist er dann klar pisst, weil das einfach passiert. Aber konnte ja niemand was dafür, dann kackt er dafür keinen an. Allerdings, dieselbe Folge, als dann diese nicht seinen Anweisungen gefolgt haben und die Geräte falsch abgestellt haben, flippt er komplett aus und ja.
Also wenn's jemand Schuldigen gibt, dann kriegt der Schuldige das auch zu spüren.
Mhm, genau. Und auf der anderen Seite ist er dann auch so einer, der, ja, es ging dann einmal darum, da ist so ein ganz großes Stück Holz am Abhang. Und es ist halt gefährlich, das zu schneiden. Und dann sagt er, nee, ihr kommt jetzt hier hoch, ich mach das selber. Weil wenn was passiert, dann passiert es mir. Also ja, es ist jetzt kein, nicht, also es kann auch toxisch werden. Und er muss auch Leute rausschmeißen und so, ne? Oder er schmeißt auch Leute raus. Das ist schon so ein gewisses Unternehmerbild, dass man, wie man sich's vorstellt. Und da sind wir bei so einem Punkt, wo ich so denke, was ist das jetzt eigentlich? Das ist eigentlich so dieses, es zeigt ein Unternehmerbild, wie man es gerne hat, ne? 16 Stunden arbeiten irgendwie richtig hart und dann trotzdem immer kreativ sein und neues Ding, also wirklich neoliberal bis zum geht nicht mehr, das Idealbild des Unternehmers. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Gutes, weil es auch ein gewisses Handwerk natürlich in den Vordergrund drückt, ne? Es ist ein
vor allen Dingen eins der wenigen noch komplett Selbstständigen, ne, die sich
genau.
Nicht aufkaufen, der könnte wahrscheinlich sein ganzes Unternehmen und sein Know-how
gut verkaufen.
Genau. Ne? Und dann arbeitet er irgendwie bei irgendeinem großen Holzfällerunternehmen dann irgendwie genau. Im Management oder so.
Ja. Das geht sicherlich auch, ja. Genau. Das ist ein sehr positives Bild. Allerdings, und da sind wir bei einem anderen Problem, dieses positive Bild über dieses Handwerk, das vermittelt wird, und manche finden natürlich auch dieses neoliberales Herangehen, ne, dieses, worüber ich gerade gesprochen habe, finden das auch gut. Und das ist auch eine sehr positive Konnotation für manche Leute. Und dann in Verbindung mit dieser Abholzung, ne? Ich hatte es schon mal kurz gesagt, das sind 140, 150 Jahre alte Bäume. Da gibt es sogar über 1000 Jahre alte Bäume. Also die, wie nennt man die nochmal?
Diese Riesengroße, also diese, ja.
Wo ist das Wort?
Wo ist das Wort? Ja, die haben ja speziellen Namen.
Ja.
Richtig riesengroß sind. Oh.
Ja,
ihr schreit es wahrscheinlich schon.
Ihr schreit's in die Kommentare, sagt es einfach mal, verdammt. Manchmal, Mammutbäume.
Macht doch so Sinn, ja, das Wort, ja.
Da ist das Wort, ja, es gibt Sinn. Genau, und da hat man dann auch so eine kurze Szene, wo er so einen Mammutbaum bei sich entdeckt und dann sagt, oh, der ist nicht ausgeschrieben als schützenswert. Ich melde den jetzt mal als schützenswert an. Okay. So, ne, aber alle anderen werden halt umgehackt.
Okay.
Das ist halt auch so ein bisschen...
Aber pflanzt er dann auch neue Bäume?
Das weiß ich gar nicht, darum ging es noch nicht. Okay. Ich glaube aber, ich hatte dann mal, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich geguckt, es gibt wohl so ein Konzept vom District of Columbia, wo es darum geht, dass die irgendwie auch verpflichtet sind, neue Bäume zu bauen, aber du weißt ja, das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Und das Ganze hat natürlich auch noch eine andere Dimension. Es hat noch, da gibt es natürlich auch indigene Stämme, die dort damals gelebt haben, die dort natürlich auch in Kanada auch in Reservaten gefecht wurden. Sind und oder auch auf Reservatschulen, da gibt es, wird auch kurz angesprochen, da gibt es so einen, dessen Mutter irgendwie von einem indigenen dort an bis beheimateten Stamm eigentlich abstammt irgendwie und der erst nichts mit seiner Vergangenheit zu tun hatte und jetzt wieder mehr und so, der ist dort der Brennholzmann. Der kauft sozusagen das, was nicht mehr verwendet ist von dem Sägewerk, was nicht mehr verwendet werden kann für Bretter und beliefert dann irgendwie seine Kundinnen und Kunden, mit denen warm ist. Und der kauft dann auch mal so ein ganz besonders schönes Stück, um sich so eine traditionelle Maske schnitzen zu lassen von so einem indigenen Handwerker oder Handwerkskünstler, würde ich sagen, der eben sich darauf spezialisiert hat. Also es wird auch angesprochen, aber auch nicht, ich glaube nicht in der wirklichen Dimension dargestellt, in der es eigentlich könnte. Ich meine, gut, ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, die zweite kommt noch, vielleicht wird das ja auch nochmal. Ja. Ne? Man kann ja immer auf so Kritik auch reagieren.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich dann so, wenn man das dann irgendwie als Produktionsstudio oder als Filmteam dann macht, dann ist es dann ganz, passt das noch zum Thema? Wir machen ja eigentlich zu dieser Familie, zu diesem Typen machen wir die Serie und dann gucken wir uns, obwohl das vielleicht gerade der nochmal sehr interessante Punkte sind, ne? Was das alles, was mit dem Holz eigentlich passiert und dass es nicht nur in irgendeinem Möbelhaus am Ende landet, sondern dann wirklich, wie du gerade erklärt hast, sich daraus jemand mit einer indigenen Vergangenheit daraus dann eine Maske schnitzen lässt. Ja. Das ist ja wirklich sehr interessant, dass es das auch noch gibt oder dass es dann diese kleinen Holzkünstler wirklich gibt, die das Holz auch brauchen.
Also was ich an der Serie wirklich gut finde, ist eben dieser Fokus auf diese Arbeit. Ne? Auch wenn ich dieses neoliberale Unternehmertum und was weiß ich, das wird natürlich auch abgefeiert. Das ist aber in einem Rahmen, wo ich finde, das ist in Ordnung. Es ist jetzt ja auch kein, ich mache jetzt mal wirklich die Trennung auf, es ist jetzt nicht, geht jetzt nicht ums Finanzwesen und um immer mehr geilere Profite, sondern ihm geht es halt darum, dass der Laden irgendwie läuft und dass er für seine Leute aufkommen kann und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Und dieser Handwerksfokus ist wirklich cool, weil es ist eben nicht so, dass man irgendwo in den Laden geht und sich ein Regal kauft und das keine Vorgeschichte hat, sondern dass es dort, dass das aus dem Wald kommt, dass dort Bäume dafür gefällt wurden und aber auch, dass dafür Leute wirklich hart gearbeitet haben. Und wenn man sich die Leute anguckt, die dort arbeiten, das sind halt, die lieben ihren Job auch. Ne? Das ist nichts, wo man einfach mal so schnell sagen kann, oh, das sind alles so Leute, die haben, weiß ich nicht, die haben keinen besseren Schulabschluss gemacht und dann gehen die da in den Wald und müssen Holz hacken. So, nee, das sind Leute, die lieben wirklich das, was sie tun. Und ich fand eine Szene so geil. Da ist so ein Typ, der ist so der Junior Mechanic, glaube ich. Und er repariert halt so ein paar immer die Säge im Sägewerk und so. Und einmal, und der sagte am Anfang irgendwo in der Staffel, er findet das mal richtig geil, wenn er mal mit Holz fahren dürfte und wenn er mal einfach mal dort einsammeln dürfte. Und irgendwann eine Folge später nimmt ihn dann Kevin mit. Einfach mal in diese Trockensortierungsstelle und lässt ihn dann mal ein bisschen dort halt Holz hin und her fahren und hilft und ihm helfen sozusagen bei dem Floß, das er da wieder fit machen will. Man merkt richtig, wie ein Traum für den in Erfüllung geht. Das ist der beste Tag seines Lebens, als er diesen Radlader da fahren darf und das Holz abladen darf. Das ist so geil. Also es ist echt, das macht die Serie schon sehr gut.
Dass du dann solche Charaktere auch hast, die das wirklich auch andere Sachen machen könnten und wahrscheinlich auch besser bezahlte und etwas weniger anstrengende Jobs auch, aber die das dann wirklich einfach lieben, toll zu arbeiten.
Die das machen, weil sich da irgendjemand sein Haus bauen will. Ne? Und das ist schon, also es ist schon cool. Auf der anderen Seite natürlich bei allen.
Aus welchem Jahr ist die eigentlich? Die erste Staffel?
Die erste Staffel ist, glaube ich, aus dem Jahr 2019. Die zweite Staffel jetzt ist auf jeden Fall 21 History Channel und jetzt bei Netflix.
Ja, deswegen gucken, ob sie dann halt auch die jetzt wirklich den Holzmangel und so und die Lieferprobleme
Corona. Bin ich mal sehr gespannt.
Das Ganze also, mit ansprechen.
Genau,
das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
Ich bin auf die zweite Staffel sehr, sehr gespannt, weil in der ersten ist Corona noch gar kein Thema. Ne? Mal schauen. Wobei man auch, also ich bin die ganze Zeit, wenn man diese Serie guckt, sieht man, denkt man so, das würde in Deutschland nicht gehen. Du kriegst dafür niemals eine Genehmigung. Das geht so nicht.
Ja, aber du kannst
das so nicht transportieren. Dieses Fahrzeug darf nicht mehr fahren. Also es ist schon irgendwie cool. Ja. Es ist schon eine Empfehlung. Kann man sich angucken.
Sehr gut.
So. Würde ich sagen, wir kommen mal zu deiner Geschichte. Hast du etwas zum Schmunzeln beigebracht.
Ist ein Schmunzelthema.
Ne? Du willst uns heute Witze erklären.
Lustiger, ich habe irgendwie gemerkt, jetzt in der letzten Folge ging es ja um Satire, wenn die nicht funktioniert. Ist ja auch eine Art von Humor, also auf jeden Fall eine Art von Humor. Jetzt soll es nochmal um eine Art von Humor gehen und ich habe auch irgendwie für die nächste Folge schon irgendwie was im Kopf gehabt, wo es auch mal um Humor geht. Also irgendwie ist es die Humor-Trilogie, die ich hier durchgehe und in Teil 2 möchte ich mich gerne mit ich habe es mal Nonsens-Humor beschrieben oder Nonsenskomödien. Ja. Der Sinn im Schwachsinn.
Ja.
Gerne mal machen, weil es ist eine Unterart von Komödien, von Filmkomödien, die ich sehr interessant finde, die man auch, glaube ich, sehr leicht abtun kann. Einfach, ja, das ist ja ganz schön blöd, aber häufig liegt da auch was sehr Interessantes drin. Ne? Das ist auch besonders, weil im letzten Filmmagazin-Quiz,
da habe ich auch sagen, wir machen ja immer mal so ein Filmquiz vor Ort, so richtig, ne? Das macht echt immer Spaß hier in Dresden.
Genau, und da hatte ich auch eine Frage gehabt zu Stiefbrüder, quasi Kritiken, also man wusste den Film nicht und hat dann Kritiken gelesen zu oder Ausschnitte aus Kritiken, aus Filmrezensionen und musste dann raten, welcher Film das ist. Und da hatte ich auch Stiefbrüder gehabt mit Will Ferrell aus 2008, 2009 glaube ich ungefähr. Und das sind halt sehr schlechte Kritiken ungefähr, also so Kritiken, die waren gegen so in ihre Richtung, ja, das ist so Fremdscham, Humor, auch Fäkalhumor. Und das findet man ganz, ganz, ganz furchtbar und einfach nur dumme Leute, die dumme Sachen machen. Und wie kann man sich das denn angucken? Und da bin ich nochmal habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich kann die Kritik durchaus verstehen, aber wenn man sich etwas mal, oder ich möchte zumindest ein kleines Plädoyer dafür halten,
dass man auch mehr Nonsenshumor machen kann
und dass es da auch sehr, sehr clever sein kann. Weil so, ich sag mal so, normale Komödien oder normaler Humor, sag ich mal, der so vor allen Dingen in Hollywood-Komödien gerne benutzt wird, ist ja das so, eine realistische Welt, sag ich mal, trifft irgendwie auf einen witzigen Charakter oder auf einen witzigen Umstand oder ja. Es passiert irgendwas in der realen Welt und das ist dann der Humor an sich. Also da zum Beispiel Bruce Allmächtig, was ja. Wäre, wenn jetzt in der normalen Welt jemand durchaus Lustiges Gottesfähigkeiten bekommt, ne? Ja. Und auf einmal, und was ist dann der Ausgangslage? Oder ganz viele Adam Sandler Figuren, eine Klick oder so. Was ist, wenn man als Familienvater auf einmal eine Fernbedienung hat, mit der man die Welt auch kontrollieren kann quasi. Ja. Und das ist dann, daraus speist sich der Humor. Bei absurden Komödien oder Nonsenskomödien, wie man sie auch nennen möchte, ist ein kleines bisschen umgekehrt. Da trifft meistens eine unrealistische Welt auf Charaktere, für die das völlig normal ist. Mhm. Und der Humor speist sich dann daraus, dass sie das einfach als gegeben wahrnehmen und dass keiner hinterfragt, ja. Hey, warum passiert denn das so? Also ein ganz bekanntes Beispiel wäre der schwarze Ritter in Monty Pythons Ritter der Kokosnuss.
Ah, ja.
Ne? Das ist ja, keiner der Charaktere hinterfragt, dass er, nachdem ihm auch die vierte Gliedmaße abgeschlagen ja. wurde, dass er immer noch weiterkämpfen will ja. und am Ende sogar sagt, ja, einigen wir uns auf Unentschieden.
Ja.
Das ist ja, keiner sagt, bist du, ist doch total, also man, der Ritter sagt natürlich, sie sind ja eigentlich besiegt, warum kämpfen sie noch weiter? Aber also niemand hinterfragt ja diese absurde Situation oder dass die da in Ritter der Kokosnuss ja, die hatten ja keine Pferde.
Keine Pferde, und dass sie dann reiten, indem genau. sie...
Genau. Und da sagt ja keiner.
Nee, es läuft jemand mit einer Kokosnuss eben hinterher und schlägt die Kokosnüsse zusammen.
So, ja. Ja. Ja, und das ist total bescheuert. Aber und es gibt keinen Charakter im ganzen Film, der das mal anspricht. Und das ist so für mich so ganz die grobe Einteilung oder der ja, Unterschied ja. zwischen normalen Komödien und absurden Komödien. Und da möchte ich jetzt besonders, es gibt natürlich sehr viele bekannte Beispiele eigentlich dafür. Also Monty Python wäre somit das Größte, das schon ein bisschen älter ist. Nackte Kanone
ja.
wäre für mich auch sowas. Austin Powers. Geht auch so sehr in die Richtung, aber ich möchte mich mal jetzt kurz speziell mit Adam McKay beschäftigen. Der hat viele Komödien gerade in seiner Anfangszeit gemacht, vor allen Dingen mit Will Ferrell, also auch Anchorman zum Beispiel, also Teil 1 und Teil 2. Und heute ist Adam McKay auch sehr, sehr bekannter Filmemacher, der vor allen Dingen sehr politische Filme macht, also die sehr offensichtlich politisch sind. Also er hat sich zum Beispiel mit der Wirtschaftskrise 2007 in The Big Short beschäftigt. Er hat die Bush-Ära in Wise sich angeschaut und dort vor allen Dingen den Vizepräsidenten Dick Cheney sich angeschaut. Und jetzt vor kurzem kam ja auch bei Netflix auch der Film, die Satire zum Klimawandel mit Don't Look Up.
Ja.
Und lustigerweise ist sogar vor ein paar Tagen ist nochmal so ein Clip viral gegangen, wo eine Szene aus Don't Look Up gezeigt wurde, wo dann halt Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence das erste Mal sich den Medien offenbaren, hier, da kommt ein Komet und wird die ganze Welt vernichten, wir müssen irgendetwas unternehmen und dann die Medien so reagieren oder einer der Moderatoren sagt, ja, fällt denn der Komet auf das Haus meiner Ex-Frau und das so überhaupt gar nicht für wahrnehmen, dass es gerade eine existenzielle Bedrohung ist und das ist natürlich dann eine Metapher auf den Klimawandel, dass es niemand ernst nimmt. Mhm. Und dann wurde das gegengeschnitten, diese Szene, mit einer Szene aus einer echten BBC Fernsehsendung, wo gerade ist ja ganz große Hitzewelle in Großbritannien
ja.
und da hat ein Klimaforscher gesagt, hat ja, das sind die Auswirkungen des Klimawandels und die Moderatorin sagt, ja, aber es war schon immer mal heiß
ja,
und es ist ja eigentlich Freibadwetter, ist ja super für uns und es gab ja schon in den 70er Jahren, gab es ja schon ja. eine riesige, gab es ja mal so ein Jahr, wo es sehr heiß war. Hä, ist das nicht alles nur Panikmache und so? Das war quasi 1:1 ja. das, ne? Wo man sagen kann, ja, das hat der Film sehr gut dargestellt,
ja.
diese, wie das die Medien halt nicht ernst nehmen. Aber man könnte auch sagen, ist es denn so, also ist das ein großer Erkenntnisgewinn, dieser Film gewesen? Also Don't Look Up. Hat das irgendjemand überrascht, dass das die Medien und die Politik nicht ernst nimmt? Ne? Und man kann das jetzt so gegenschneiden. Man hat quasi 1:1 hat das der Film schon dargestellt. Aber ist das jetzt so eine clevere Auseinandersetzung mit dem Thema, in dem ich einfach nur einen Sachverhalt eigentlich überspitzt darstelle? Aber so überspitzt ist er ja gar nicht mehr. Da kommt die Satire auch eigentlich nicht mehr der Realität hinterher. Deswegen würde ich mal ein Plädoyer dafür machen, dass man auch, ist natürlich, das eine ist nicht besser als das andere, aber es liegt auch sehr viel oder eine sehr hohe Kunst darin, wenn man es verfremdet, sehr stark verfremdet und dadurch eigentlich der Wahrheit näher kommen kann.
Ja.
Ne? Und dass es vielleicht sogar nachhaltiger sein kann oder man zumindest dadurch noch eine kritische Auseinandersetzung mit dem einen Thema haben kann. Da würde ich dann zum Beispiel bei dem Thema Stiefbrüder mal bleiben, weil da geht's, in dem Film geht es darum, dass zwei 40-Jährige noch bei ihren Eltern wohnen. und eigentlich nie erwachsen geworden sind und dass diese Eltern von diesen beiden 14-Jährigen sich irgendwann einander verlieben und heiraten und dadurch die zwei 40-Jährigen aufeinandertreffen und die jetzt auf einmal Stiefbrüder sind sozusagen und die hassen sich am Anfang total, weil du nimmst mir jetzt meine Mutter oder respektive mein Vater weg und die Eltern dadurch, dass sie zusammenziehen, sagen so, oh ja, unsere Kinder müssten langsam mal ausziehen und quasi mal einen Job suchen und damit kommen die natürlich überhaupt gar nicht klar und darum geht quasi der ganze Film, wie diese Patchwork-Familie dann irgendwann zusammenkommt und was sie so für Abenteuer erleben, sag ich mal. Und der Film, der beginnt mit einem Zitat von George W. Bush. Families is where our nations find hope, where rings take dream. Also Familien sind der Ort, an dem unsere Nation Hoffnung findet, wo Flügel Träume annehmen, was erstmal keinen Sinn macht irgendwie, also wo Flügel Träume annehmen, müsste es vielleicht andersrum sein, wo Träume Flügel annehmen, würde mehr Sinn machen. Deswegen, das ist schon so ein typisches George Bush Zitat, das auch eigentlich nicht so viel Sinn macht. Aber gleichzeitig, das ist natürlich der eine Gag auf jeden Fall, dass dieses Zitat genommen wird, was eigentlich, wo man sich fragt, hä, was meint er damit eigentlich? Gleichzeitig merkt man ja auch an dem Zitat, da geht es natürlich darum, wie wichtig die Familie ist. Ja, ja. Ne? In der amerikanischen oder auch in der westlichen Demokratie ist ja natürlich die Familie ist immer so was extrem Wichtiges. Mhm. Auch gerade Disney-Filme propagieren das ja auch immer wieder. Ja. Ne? Wenn es eine intakte Familie gibt, dann heißt es auch, es gibt intakte Menschen.
Ja.
Ne? Und wenn die Familie nicht intakt ist, dann heißt es meistens auch, dass die Hauptfigur nicht intakt ist.
Ja.
Und die muss erst am Ende des Films kommt die Familie zusammen und dadurch findet ein großer Heilungsprozess statt.
Ja.
Ne? Und das Realität sieht natürlich aber häufig anders aus. Und ich finde, das bringt Stiefbrüder sehr gut auf den Punkt durch diese extreme Verfremdung, weil das findet nicht in der realen Welt statt, dieser Film. Also die Charaktere machen Sachen, die kann man nicht nachvollziehen. Und es gibt diese eine Szene, beide Hauptfiguren schlafwandeln und machen da die, und also auch übel schlecht gespielt schlafwandeln. Man merkt richtig, wie beide Hauptfiguren einfach nur die Augen zu haben und dann so durch dieses Haus laufen und dann irgendwelche komischen Sachen machen, indem sie die Chipstüte nehmen und in den Kühlschrank legen. Oder halt irgendwie die Bratpfanne irgendwie wegschmeißen. Mhm. Also total offensichtlich, nee, die sind eigentlich noch wach, aber es wird so getan, als ob sie schlafwandeln. Und es wird dann gesagt, du darfst sie nicht aufwecken, wenn sie schlafwandeln. Wenn sie da in diesem Stadium sind, dann darfst du sie nicht aufwecken. Und dann macht doch einer der Vater macht das dann, glaube ich. Der ältere Herr werkt die dann irgendwie mal in irgendeiner Szene auf und dann rasten die komplett aus und schmeißen den Vater einmal so ums ganze Haus und auch die Treppe runter und das ist total Nonsens, was dort passiert.
Ja.
Einfach wirklich nur als, also und vor allen Dingen dadurch, dass es ne, Will Ferrell und John C. Reilly spielen, die beiden Stiefbrüder, dadurch, dass es so 40-Jährige sind, die dann so kindisch handeln und irgendwann wollen die dann halt auch so eine Schlafcouch, Hochbett selber bauen und bauen sich das so selber zusammen, wie aber so halt wie Kinder das machen würden, um sich so eine kleine Höhle zu bauen und die stürzt natürlich dann auch irgendwann ein und das ist natürlich alles nicht in unserer realen Welt funktionieren diese Charaktere nicht und es gibt dann auch der Bruder von Will Ferrell ist das komplette Gegenteil, der ist total erfolgreiche Businessman,
ja.
Aber er ist der totale Tyrann und hat seine Familie quasi auf Strich und Bügel glatt gebügelt, aber der ist auch so fernab der Realität, der ist so überzeichnet, aber das zeigt ja durch diese Verfremdung irgendwie, wie Familien einfach, die sind immer Patchwork, die sind immer, das kommt immer, da treffen Charaktere aufeinander, die sich eigentlich gar nicht leiden können, einfach nur, weil sie miteinander verwandt sind.
Ja, genau, ja.
Ne?
Wenn man es kennt.
Muss man halt irgendwie funktionieren und das finde ich, das bringt der Film sehr gut auf den Punkt, auch gerade am Ende, wenn der Film dann abschließt, wie unglaublich paradox das Konstrukt Familie eigentlich ist.
Mhm.
Und dass es mal funktionieren kann, natürlich, Familie kann sich unterstützen, aber sie können sich auch zerstreiten und manchmal auch gleichzeitig.
Ja.
und das finde ich, das bringt der Film durch diese krasse Verfremdung. Man muss natürlich Fan von diesem Art Humor sein. Da ist auch viel Fäkalhumor und so dabei. Aber das, wenn man mal so ein bisschen dahinter blickt, glaube ich, steckt da sehr viel Wahres auch drin. Und dadurch gerade, dass der mit einem Zitat von George W. Bush auch startet, kann man es, glaube ich, mal überlegen, warum ist denn dieses Zitat da gerade drin? Und auch die anderen Filme von Adam McKay sind sehr, sehr ähnlich. Also ein Anchorman beschäftigt sich sehr stark mit Sexismus am Arbeitsplatz.
Mhm.
Auch gerade auch sehr früh für seine Zeit. Also der erste Anchorman ist von 2004, glaube ich. Dass da dort schon sehr stark angesprochen wurde. Und das ist halt auch so überzeichnet, weil halt dann der Will Ferrell, Hauptcharakter, der ist so extrem toxisch maskulin.
Mhm.
So ist kein realer Mann. Selbst der toxische Mann ist nicht so toxisch maskulin wie er, aber dadurch zeigt es ja auch nochmal, wie es funktioniert, weil es gibt trotzdem so viele wahre Szenen in dem Film.
Also er macht das dann wie in so einem Brennglas im Prinzip.
Im Prinzip,
ne?
Ja.
Er verbindet, also er nimmt das, was im Alltag wahrscheinlich über Jahre passiert und so und fokussiert das auf 2 Stunden Film. So
genau. Ne? Oder irgendwie dann quasi tausende Jahre Sexismus werden dann halt auf 2 Stunden gebrannt. Ja, ne? Und deswegen funktioniert diese Welt so, wie sie funktioniert. Anderer Film, Ricky Bobby, ist auch so ein gutes Beispiel. Da spielt Will Ferrell in Rennfahrer, in NASCAR-Rennfahrer, der quasi von seinem Vater den Ethos gelernt hat, entweder du wirst Erster oder du bist nichts. Mhm. Also nur erster Platz ist das Einzige, was man haben darf. Ansonsten bist du eine Niete. Du musst immer Erster werden. Und das versucht dann Ricky Bobby auch im Film auszuführen. Und im Film trifft er dann auf einen französischen Rennfahrer, gespielt von Sacha Baron Cohen, der sehr anders ist, der auch homosexuell ist und das im Film auch recht positiv dargestellt ist, weil er quasi mit sich selber sehr im Reinen ist und Ricky Bobby muss immer damit leben, dass er Erster werden muss, ansonsten schafft er es nicht. Und es gibt eine sehr interessante Szene zwischen den beiden in der Bar, wo das erste Mal auch der französische Fahrer auftritt. Und da gibt es so einen Nonsensstreit auch, ob Crepes oder Pancakes besser sind. Also Pancakes für das amerikanische und Crepes für das französische Essen. Und dann streiten die sich so lange, dass aber der französische Rennfahrer Ricky Bobby irgendwann so in der Mangel hat und quasi droht, den Arm zu brechen von Ricky Bobby. Und der sagt, nee, ich höre auf, wenn du sagst, dass Crepes besser sind als Pancakes. Und irgendwann diskutieren sie so lange rum, naja gut, ich einige mich, wenn du sagst, beides ist gleich gut. Und das kann Ricky Bobby nicht einsehen und er sagt, nee, brich mir den Arm, ich kann das nicht sagen, weil natürlich du nur Erster oder nichts, ne? Die Pancakes sind besser als Krebs und das ist, finde ich, eine sehr schöne Metapher und ich glaube, der ganze Film ist eine gute Metapher, also auf dieses amerikanische Denken, wir sind die Besten, wir sind die besondere Nation, das ist ja auch so ein Denken, ne? Wir sind die älteste Demokratie und wir müssen immer Erster sein, wir müssen immer die Besten sein, wir müssen unsere Ideale auch in die Welt weitertreiben, so auch durch diese globale Polizei darauf und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne Metapher
darauf.
Den Mittelweg-Kompromiss gibt es halt nicht, ne? Und wir müssen immer unser Denken auf andere übertragen, deswegen ist es durch diese Übertreibung, was der Film in der Rennfahrerszene darstellt, finde ich, macht er das sehr gut. Dann gibt es noch um ein deutsches Beispiel zu nehmen, Toni Erdmann von 2016. Ja. Ist im Prinzip auch eine Nonsenskomödie, die gleichzeitig auch noch ein Drama ist. Fast drei Stunden geht. Also der Film ist sehr, sehr viel. Man kann darüber auch Doktorarbeiten schreiben. Ich habe auch eine Doktorarbeit gefunden, die mich mit dem Film beschäftigt. Deswegen aber nur ein kurzer Ausschnitt. Also in dem Film geht es um eine Workaholic-Frau, Ines, gespielt von Sandra Müller und ihrem Vater Winfried, gespielt von Peter Simonczyk. Beide haben quasi keine Beziehung mehr zueinander. Die haben sich irgendwie im Laufe der Jahre sehr voneinander entfernt. Und Ines ist gerade auf einer sehr wichtigen Geschäftsreise in Bulgarien, glaube ich, oder Rumänien, also in Osteuropa auf jeden Fall. Und da taucht auf einmal ihr Vater auf, weil der möchte jetzt doch ausgelöst durch den Tod seines Hundes doch wieder eine Beziehung aufbauen zu seiner Tochter. Aber weil Winfried ist halt ein kleiner Schabernack und er kann halt als Vater oder als Winfried kann er irgendwie keine Beziehung mehr aufbauen zu seiner Frau, zu seiner Tochter. Oder hat zumindest das Gefühl, dass er das nicht kann. Deswegen hat er sich ein alter Ego gebaut. Das ist Toni Erdmann. Da trägt er halt eine sehr schlechte Perücke und ein falsches Gebiss. Und er macht ständig ganz komische Witze und auch ein ganz großer Fremdschamfaktor ist das. Geht so ein bisschen in die Richtung von Andy Kaufman, kann man sagen. Das war auch eine Inspiration für die Filmemacherin, die den Film gemacht hat. Dieser Humor. Und der infiltriert dann quasi ihr Geschäftsleben als Toni Erdmann. Und das Verrückte ist, dass er in dieser Businesswelt fällt er nicht mal auf. Obwohl er die ganze Zeit dumme Gags macht, nehmen ihn alle für voll. Also er irritiert natürlich auch, aber er wird niemals hinterfragt, hey, was macht denn dieser komische Typ mit den falschen Zähnen hier? Ja. Der wird immer in dieser Business-Talk-Welt wird er immer für ernst genommen, weil er als Toni Erdmann eher irgendwie auch diesen Duktus annimmt. Ja. Ja, und dadurch zeigt der Film sehr schön auf einer Ebene, wie unglaublich künstlich diese Businesswelt eigentlich ist. Ne? Da geht es auch sehr um Hyperkapitalismus und so und dass wir die Leute sich halt besser finden als die ekligen Leute und das offenbart Toni Erdmann sehr gut als Figur, dadurch, dass er ständig ganz komische Witze macht und er hat zum Beispiel auch, die nehmen natürlich auch alle Koks und so und sind immer hyper auf Droge und er hat so einen Gag, wie er sich, ich glaube, es ist irgendein Käse, den er sich mit einer Reibe über den Kopf ausmalt und das quasi ist seine Droge, die er sich auf sein Haupt schütten lässt. Ne? Und es ist total dumm, aber es zeigt ja auch so, ne, ich nehme ständig kurz meine Drogen, ich nehme mir kurz was durch die Nase und er zeigt das dadurch dann da. Das ist so eine totale Verfremdung, wo man sich, das muss man natürlich mögen. Ne? Das ist, Humor ist total subjektiv, deswegen wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann kann ich das auch vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde, das ist eine sehr Sehr interessante Herangehensweise. Und gerade auch am Ende gibt es eine wunderbare Szene, wo eine Nacktparty mehr oder weniger stattfindet. Aus dem Nichts mehr oder weniger, weil dann Ines gerade ein super wichtiges Business-Meeting ganz am Ende hat, wo sie auch mit ihrem Chef nochmal was einfädeln möchte, nochmal einen wichtigen Deal. Und sie ist dann kurz, bevor dann der erste Gast kommt, ist sie im hautengen Kleid drinne und da geht das hautenge Kleid, das geht nicht richtig zu. Und sie ist dann irgendwann so genervt davon, dass sie das nicht zukriegt, dass sie es einfach auszieht, das Kleid. Und dann auch keinen Bock mehr hat, ein neues Kleid rauszusuchen. Dass sie dann einfach irgendwann nackt dann an die Tür geht und ihre Gäste begrüßt und dann sagt, ja, das habe ich nicht gesagt, das ist eine Nacktparty hier. Und es gibt dann mehrere der Gäste, die sagen, ach so, und ziehen sich auch aus. Und dann sind die alle nackt bei diesem Business-Meeting. Und das ist eine super Szene. Schaut euch auf jeden Fall den Film an, wenn das irgendwas für euch ist. Deswegen, das ist dann halt auch so eine super, wie diese Regeln der Businesswelt, wie unglaublich künstlich die sind. Und einfach nur gesagt, wir machen das jetzt so und jeder sagt, ah ja, okay, klar, wir machen das so.
Logisch, ja.
Und durch diese Verfremdung, durch diese Nacktparty wird das sehr gut dargestellt. Und noch ganz am Ende, kurzer Tipp für einen Film, der ist im letzten Jahr erschienen. Der ist nicht ganz so gut wie die Filme, wie ich die jetzt davor genannt habe, aber trotzdem sehr, solche Filme kommen relativ selten, finde ich, diese Art von Humor. Deswegen, falls euch für euch das was ist und ihr habt noch nichts von Barb and Star Go to Vista Del Mar gehört habt, dann guckt euch auf jeden Fall den Film an, den gibt's auf Amazon Prime, kostet aber, glaube ich, ein bisschen was noch, also zum Ausleihen.
Ja.
Und der ist mit Kirsten Rick, die auch die Hauptrolle spielt und auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und da geht's quasi um Barb und Star, das sind so zwei Ü-40-Jährige, die zu einem Hotelressort gehen, die zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder Urlaub machen können. Und dann, wo sie in diesem Hotelressort sind, decken sie quasi den Plan einer Superschurkin auf, die dieses Hotelressort vernichten möchte. Mhm. Es ist sehr Austin Powers-like, so von der Herangehensweise, aber es ist auch wirklich absoluter Nonsens-Humor und das finde ich manchmal sehr erfrischend, weil man nie weiß, was als nächstes passiert. Also es gibt dann eine Szene im Film, wo das so einmal kurzzeitig ein Musical wird.
Ja.
Und das ist auch, was nicht hinterfragt wird oder so. Und das nur für eine Szene oder so passiert. Der Film unglaublich bescheuert ist, aber dadurch halt auch irgendwie sehr unterhaltend. Deswegen kann ich dafür auf jeden Fall eine Empfehlung geben. Deswegen, das war mein kurzer Ausflug in die absurden Filme. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Nonsensfilme, Lukas? Die so einfach, wo du sagst, die findest du ziemlich gut, die sind aber total bescheuert.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt kein Freund von Nonsens-Humor. Mhm. Also holt mich wirklich nicht so richtig ab. Umso besser, dass du mir mal gezeigt hast, dass da doch was dahinter steckt.
Oder kann man auf jeden Fall
was reininterpretieren.
Ja,
ja, ich meine, so Sachen wie, also hier so, ist jetzt nicht der Nonsens, also nicht in dieselbe Kategorie Nonsensfilm, sondern würde ich dann schon auch eher unter Käferkomödie verbuchen, ist, glaube ich, Sausage Party.
Ja.
Als animierter.
Ja, aber es ist natürlich auch, gibt natürlich keine harten Grenzen. Nee, das ist, glaube ich, Käferkomödie oder Nonsenskomödie, das passt beide schon, denke ich.
Natürlich habe ich Spaß an sowas, aber. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich bin nicht auf der Suche danach und gucke mir das dann gewollt an, sozusagen.
Bei Sausage Party ist es auch ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt sagen, da den tieferen Sinn hinterzufinden. Also es gibt natürlich den offensichtlichen Lebensmittelverschwendung quasi, dass es da ein bisschen aufmerksam drauf macht, aber es ist natürlich
Die Feinheiten sind da
ein bisschen gröber bei dem Film.
Ja. Nee. Also, deswegen vielen Dank für den Einblick in diese Welt, die mir relativ fremd ist.
Aber da müssen wir, du hast bestimmt nicht alle davon noch gesehen. Hast du mal Tod von Erdmann gesehen?
Nee, deswegen. Ich hab nicht alle davon gesehen und vielleicht muss ich mir die einfach mal angucken. Gut. Damit sind wir an dem Punkt, an dem wir wieder über Neuigkeiten sprechen. Was sonst noch so passiert ist. Was gab's sonst noch? Es gab ein Filmplakat, das released wurde.
Der neue Film von Christopher Nolan ist jetzt, er hat sich von Warner Brothers losgelöst.
Ja.
Universal ist er jetzt gegangen. Ich weiß wahrscheinlich, wäre interessant, was da hinter den Kulissen passiert ist, weil er hat ja quasi einen Blankoscheck bei Warner Brothers eigentlich immer gehabt, durfte alles machen, was er will. Aber hat wohl da nicht mehr gepasst, vielleicht auch, weil Nolan auch gerne mal gegen HBO Max gefeuert hat und gesagt, das ist der schlechteste Streamingdienst. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn man da den Arbeitgeber so fertig macht. Aber gut, er kann es leisten.
Wobei, er darf wahrscheinlich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Christopher Nolan auch bei Universal machen darf, was er will.
Ist wahrscheinlich, ja.
Dafür spricht, er ist ja natürlich ein absoluter Analog-Junkie und Kino-Junkie. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass das Streaming First mit einem Christopher Nolan-Film passiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wird auch wieder in IMAX gefilmt sein, 65 mm. Logischerweise geht ja gar nicht anders bei Nolan. Also das, er wird wieder sehr gut aussehen, davon gehe ich aus. Und ich habe mir auch direkt vorgenommen.
Also es geht um Oppenheimer.
Oppenheimer, den einen der Väter der Atombombe, ja, muss man sagen. Väter und Mütter der Atombombe, das wollen wir nicht, wird immer kaputt geschwiegen. Aber auch Frauen waren dann in der Entwicklung der Atombombe beteiligt. Also, Oppenheimer, The World Forever Changes, und ich habe mir auch vorgenommen, diesmal wirklich eine Flipchart mit ins Kino zu nehmen, damit ich gleich auch mir aufschreiben kann.
Die interessante Frage ist ja, wird es einfach nur ein Threads Biopic über Oppenheimer? Einfach nur, dass sein Leben von Anfang bis Ende erzählt? Oder weil es Christopher Nolan ist?
Ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht haben wir das Glück diesmal, dass es ein bisschen linearer wird als Tenet zum Beispiel. Wobei, Tenet an sich ist ja linear.
Oh mein Gott. Ja, aber das ist das Problem aber, schon.
Ja, egal. Also so ein, ich bin sehr gespannt.
Also es gibt auch schon Vermutungen, dass es dann vielleicht auf zwei Zeitebenen oder so stattfindet. Einmal vor der Atombombe abgeworfen wurde und dann danach, was ist dann danach passiert, davor und danach. Und dass sich diese beiden so hin und her gehen. Aber der fast schon eigentlich zu einfach für Christopher Nolan. Ich glaube, der wird irgendwie Fancy-Trick muss es wahrscheinlich
geben. Ich glaube, mit jedem kleinen bisschen, was released wird, dann mal irgendwann Trailer und so weiter, wird man mehr Spekulationen lesen können, was es denn nur wird, und am Ende wird es dann wieder ein Nolan.
Wahrscheinlich.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Cast, der ist natürlich auch schon wieder crazy. Also Cillian Murphy wird die Hauptrolle spielen, was jetzt keine ganz große Überraschung ist bei Nolan. Der hat ja immer so ein paar SchauspielerInnen, mit denen er gut und viel arbeitet. Kenneth Branagh habe ich gelesen, Branagh ist auch wieder dabei. Okay. Wir haben Emily Blunt dabei, Matt Damon und auch Robert Downey Jr. Das war mir jetzt relativ neu bei einem Nolan-Film.
Tatsächlich,
muss ich sagen.
Der ist neu dabei. Der wird wahrscheinlich vielleicht dann einen anderen wichtigen Wissenschaftler wahrscheinlich spielen, könnte ich mir vorstellen. Der da wahrscheinlich dann die zweite
Howard
große
Stark.
Howard Stark. Im Prinzip wahrscheinlich wird da so ein, könnte ich mir vorstellen, halt so einen arroganten Wissenschaftler.
Oder vielleicht auch gar nicht.
Oder gar nicht, ne? Das kann nicht sein. Aber ich fand gerade lustig, dass auch schon Leute gesagt haben, ja, wahrscheinlich wird da auch Universal überredet haben, dass er eine echte Atombombe zünden kann für den Film. Weil er alles analog natürlich
macht.
Ja,
alles analog.
Deswegen, er kann natürlich jetzt nicht das mit CGI in die Atombombe darstellen. Das muss schon echte Atombombe sein.
Ja, gut, bei Nolan weiß man nie. 21. Juli, also wenn die Folge rauskommt, in 3 Tagen weniger als einem Jahr. Also in einem Jahr kommt der Film. Ja. Soll der Film kommen?
Und welcher Film kommt da auch, Lukas?
Parallel das zweite große Kino-Highlight, Barbie.
Yeah.
Am gleichen Tag.
Auch schon in Wien Feuerwerk gewesen, weil es gibt schon ein paar Bilder zu dem Film. Barbie wird gespielt von Margot Robbie. Und Ken, natürlich auch vorkommt, der wird gespielt von Ryan Gosling. Schon mal ein Topcast. Wer sonst? Aber als blonder Ken. Auch wichtig, ne? Ist nicht der schwarzhaarige Ken. Es gibt natürlich auch verschiedene Versionen. Und geschrieben und inszeniert von Greta Gerwig, die ja auch schon viele, viele gute Filme gemacht hat letztens oder halt vor ein paar Jahren, Little Woman. Deswegen auch sehr interessant, man weiß noch nicht ganz genau, welche Richtung gehen wird. Also die Bilder, die bisher von dem Film existieren, wo man halt gerade dann Barbie und Ken sieht in den Kostümen, in den auch sehr bekannten Kostümen, wenn man schon mal eine Barbie- oder Ken-Figur gesehen hat, deuten auf jeden Fall darauf hin, es wird sehr farbenfroh. Aber der Film
wird sehr pink.
Aber der Film wird es wahrscheinlich, weil es von Greta Gerwig kommt, wahrscheinlich schon das Ganze, den Mythos Barbie schon hinterfragen und auch Ken wahrscheinlich als Figur schon wahrscheinlich dreidimensional darstellen oder es versuchen oder vielleicht irgendwie damit spielen, dass diese Figuren ja eigentlich nur so Schablonen sind. Aber was sind das denn die wirklichen Leben der beiden Charaktere?
Wobei halt auch immer die Frage ist, ne, da steht ja auch Mattel dahinter als großer Spielehersteller, Spielzeughersteller, und ich weiß nicht, wie viel die in ihre Figuren reinreden lassen werden. Keine Ahnung.
Aber ich frage mich, schadet es im Film wirklich, wenn da jetzt so ein bisschen was
drüber drin ist.
Oder ein bisschen was mit Kopf dann entsteht.
Nicht unbedingt.
Ne, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen. Die werden es natürlich nicht übelst düster machen oder so.
Nee, das nicht.
Das wäre krass.
Wobei, wenn ich Margot Robbie in dem Kostüm sehe, auf den Fotos und so, dann kriege ich schon irgendwie Harley Quinn-Vibes.
Ein bisschen
muss
schon.
Ich sagen.
Kannst du natürlich auch machen, ne, dass irgendwie verfolgt wird im Film. Ja. Dass sie dann irgendwie so als Model irgendwie durchstartet und dann irgendwann dem überdrüssig ist. Kann man natürlich auch machen. Aber es wird sehr gespannt, wirklich in welche Richtung es genau geht. Ob es wirklich dann irgendwann ein Drama ist oder ob es nur eine Komödie ist, die ein bisschen feinfühlig ist oder einfach wirklich total oberflächlich. Und das ist ja der Gag.
Ja, deswegen kein Scherz. Dieses Filmstartdatum, das ist ja immer im Sommer, sind ja auch die großen Sommerblockbusters, für Nolan ja zum Beispiel auch nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Das wird schon ein sehr interessantes Datum. Und ich glaube, Barbie wird auch ein sehr interessanter Film werden. Entweder ein Riesen, ich glaube, entweder gehen alle rein, weil sie denken, oh, da wird was passieren und dann ist es ganz schlimm. Oder ist es wirklich viel drin? Ich bin gespannt. Auch auf diesen Film.
Ja.
Wir haben noch was. Wir haben noch, wieder mal, wir hatten es in der vergangenen Folge auch schon. Obwohl, nee, wir bleiben noch mal bei den Filmstarts. Es gibt einen neuen, Serienstarts, es gibt einen neuen Trailer. Herr der Ringe. Mhm. Amazon Prime.
Amazon Prime hat einen neuen Trailer rausgehauen, der jetzt auch etwas die Gemüter etwas besänftigt hat. Die ersten Teaser-Trailer waren ja ein bisschen unkritisch aufgenommen, weil er wohl nicht so gut aussehen soll. Ein paar Leute sich an der Optik gestört haben, noch alles ein bisschen zu sehr. Eher wie Hobbit und nicht wie Herr der Ringe.
Wobei man muss immer sagen, bei Trailern, ne, das ist manchmal auch noch nicht die fertig gerenderte Version und so ein Zeug. Ne?
Und jetzt, den Trailer, den man jetzt gesehen hat, da sieht schon deutlich besser aus, sind wahrscheinlich schon die fertig gerenderten Money Shots, die zumindest die bisher fertig sind, wurden da schon reingeschnitten. Aber mal gucken, es ist natürlich auch ein Prequel, spielt halt vor Herr der Ringe und auch vor Hobbit. Also viele hundert Jahre, glaube ich, also wo Galadriel auch noch jung ist und quasi Zeitalter der Elfen oder Elben, Zeitalter der Elben noch herrscht, wo dann gerade halt dann die Ringe von Sauron erst dann geschmiedet werden und dann auch der eine Ring. Deswegen, dass da ist natürlich, einerseits ist es so eine Epoche, da in der Film- und Serienwelt hat man das noch nicht so gesehen. In den Büchern kennt man es natürlich. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem Prequel. Und am Ende muss der Film halt dann anschlussfähig sein. Deswegen, was kann da groß passieren? Man weiß ja, Galadriel wird nicht sterben auf jeden Fall.
Ja.
Die ist ja ein wichtiger Charakter. Und die wird da wahrscheinlich auch die Hauptfigur zumindest, was die bisherigen Trailer auch andeuten. Das ist natürlich immer das große Nachteil.
Oder ist nur in den Trailern die Hauptfigur.
Das können sie natürlich auch machen, ja. Mal gucken.
Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau. Also ich habe auch gar keine Erwartung. Ich bin jetzt auch nicht so der große Herr-der-Ringe-Fan, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich also vielleicht mal irgendwann dann gucken, einfach nur Interesse halber, um zu sehen, weil es schon eine sehr hochbudgetierte Serie einfach.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob es das gebraucht hätte. Aber ich bin auch nicht so der, Fantasy-Fan, womit man auch, also Dungeons and Dragons kriegt auch einen, kam jetzt auch ein Trailer raus. Kommt, glaube ich, auch in ungefähr einem Jahr oder so.
Mhm, glaub schon, ja.
Ist halt auch wieder Fantasy. Ich weiß, Dungeons and Dragons ist natürlich ein ganz großes Ding.
Aber ist natürlich das Interessante ist, ne, dass Dungeons & Dragons ist ja erstmal nur ein Regelwerk für ein Fantasy-Abenteuer.
Genau.
Ne? Und die machen daraus jetzt eine Geschichte raus, wo sie halt dann so eine typische 5, 6 Leute oder so, die in der Gruppe, die irgendeinen Heist durchführen, also irgendeinen Diebstahl und so planen und das geht irgendwie schief und dann geraten sie in ganz viele Abenteuer. Es wirkt zumindest wie so ein ganz typischer Abenteuerfilm, wo man dann von Station zu Station verrückte Abenteuer irgendwie überlebt. Und man sieht ja schon auch ein paar, man sieht Drachen, man sieht irgendwelche, es gibt auch diese Cubes, diese Blobs, auch bekannte Dungeons & Dragons Figuren, die auch sehr mächtig, glaube ich, sogar sind, also sehr starker Gegner, weil die einen irgendwie einsaugen können. Das sind wirklich also so Jelly-Blobs. Hat man kurz in einem Shot gesehen, dass sie auch vorkommen. Ja, und die Charaktere sind natürlich auch so typische Abziehbilder, ne? Chris Pine spielt den Anführer, der ein Barde, glaube ich, dann sein soll. Es gibt einen Ritter, es gibt die Kriegerin, es gibt eine Shapeshifterin, also eine Art Druide, die sich in eine Eulenbär verwandeln kann. Also so natürlich auch eine humorvolle Auslegung.
Ja.
Hugh Grant spielt den bösen Zauberer, offenbar. ganz interessant, aber ich fand zumindest, vielleicht macht das der Film auch, und die haben es in den Trailern noch nicht offenbart, aber ich hätte es zumindest ganz interessant gefunden, wenn, es ist ja eigentlich ein Regelwerk nur für so ein Pen-and-Paper-Abenteuer, wenn das eigentlich ein Pen-and-Paper-Abend ist und die Charaktere sich eigentlich getroffen haben und der Film wechselt dann zwischen den zwei Ebenen.
Aber vielleicht ist es ja und man hat es nur noch nicht gesehen.
Genau, man hat es nicht gesehen. Aber das finde ich ganz interessant als Punkt. Es gibt auch schon Videospiele dazu, die genauso funktionieren, wo es dann diese Meta-Ebene gibt, dass es Charaktere eigentlich gerade nur spielen, diese Abenteuerkampagne, und man das dann im Spiel sieht, wie es das dann aussehen müsste. Und dann kann man natürlich ein paar Gags machen oder ein paar witzige Ideen machen, wenn man dann irgendwie den Würfel wirft und man muss eine 20 würfeln oder eine 1, dann würfelt man 1, das ist ein kritischer Fehler und deswegen funktioniert dann der Song des Barden nicht so. Und dann sieht man im Film, wie dann Chris Pine irgendwie dann den Song verhaut oder so. Ob man das dann im Film vielleicht macht. Aber das haben sie jetzt noch nicht offenbart, ob es diese Metaebene gibt.
Na, macht das nicht auch das neue Borderlands? Macht das ja auch.
Genau,
was, ne?
Genau. Es gibt ein Borderlands-Spiel, was auch so ein Fantasy-Endzeit-View-Spiel ist. Und da gibt es jetzt so einen Ableger davon, der so ein Pen-and-Paper-Abenteuer quasi ist. Ja.
Wenn wir einmal bei Fantasy, ich habe auch gesehen, Game of Thrones hat irgendwie. Auch irgendwas mit Dragons heißt das.
Genau, House of Dragons House of ist Dragons, auch dann ein Prequel zu den Targaryens, als die geherrscht haben.
Ja, die Ära der Prequels, Sequels und Franchise-Filme.
Absolut, Serien. Ja. Die spüren wir gerade ganz, ganz dick.
Ja. Naja, gut, irgendwo muss das ganze Geld ja auch herkommen.
Und irgendwo auch hin erstmal. Und
irgendwo auch hin, ja. Gut, eine Sache noch, eine Meldung hatten wir noch, ist ein Anschluss so ein bisschen auch zur vergangenen Folge. Ganz kurz, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Streaming-Markt, beziehungsweise insbesondere Netflix, ein bisschen struggelt. Da kam jetzt auch nochmal, jetzt hat Netflix seinen Quartalsbericht vorgestellt fürs erste Quartal 2022 und verzeichnet Verluste. Ich muss mal ganz kurz die Zahlen gucken. Ich glaube, es waren 1 Million Abos, die sie verloren haben. 200.000 davon entfallen wohl dass der Streamingdienst gesagt hat, wir geben die russischen Kunden auf, also wir existieren in Russland nicht mehr. Den Rest führen sie wohl auf eine Mischung an Gründen zurück. Also sie haben ja ihre Abo-Preise erhöht. Sie bekommen zunehmend Konkurrenz natürlich, ne? Disney Plus ist auch ein ganz großer Player und so weiter. Ja, und der Krieg. Sagen sie ja, auch.
Deswegen, das wird uns auch noch eine Weile begleiten, denke ich mal, ja. Weil es ist dann halt nach so einer extremen Wachstumsphase, kommt dann irgendwann die Phase, wo man merkt, oh.
Ja. Zumal man natürlich auch sagen muss, sie haben riesig Plus gemacht durch Corona, ne? Ganz viele neue AbonnentInnen dazu gewonnen. Das muss ich ja auch irgendwann wieder zu.
Ja, die bleiben natürlich nicht alle, ne? Das ist natürlich auch vollkommen logisch.
Und die Frage, also sie rechnen damit, dass es im zweiten Quartal dann besser gelaufen ist, wegen Stranger Things, der neuen Staffel, dass sie da viel generieren konnten. Und jetzt gibt's ja auch Netflix Games in größerer.
Das sind sie auch erst so, also da.
Am Start, aber sie wollen es irgendwie ausbauen. Ja, ich denke halt immer, ich habe halt immer da die Frage im Hinterkopf, ne, das ist ja komplett auf Wachstum ausgelegt, das ist ja eigentlich durch nichts realweltliches irgendwie refinanzierbar. Ob das so das richtige Geschäftsmodell ist, das weiß ich nicht so genau.
Die werden sich wahrscheinlich auf jeden Fall noch downsizen, glaube ich, bei vielen Sachen. Und da
was natürlich
nicht mehr ganz diese Content-Offensive vielleicht nicht mehr durch, oder zumindest.
Ja, das ist ja auch schon, das passiert ja jetzt auch gerade schon, ne, dass Produktionen eingestampft werden und so. Das hat natürlich dann eine Bedeutung für viele Freischaffende und kleinere Unternehmen, die Produktionsfirmen negative Effekte. Ja,
also ich kann mir, das hat mir glaube ich in letzter Folge auch gesagt, dass es dieses Pilot, die Idee einer Pilotfolge und dann gucken, ob das ankommt und dann produzieren
vielleicht
wir erst
kommt
die Serie.
Das wieder eher,
vielleicht kommt das wirklich wieder.
Dass man nicht sagt, wir bauen jetzt eine ganze Staffel.
Ja. Oder machen halt 4, 5 Staffeln zu einer Serie, die so halbwegs funktioniert, aber auch nicht so richtig. Aber irgendwie funktioniert es halt, aber dass man dann wirklich mehr, vielleicht auch mehr auf Hits geht, wirklich sowas mehr wie Stranger Things geht. Also kann man natürlich auch mal schwierig.
Oder noch mehr Franchise-Zeug.
Oder noch mehr Franchise-Zeug, das gibt's auf jeden Fall. Das macht ja, also Animes, die Verfilmung der Animes kommt ja auch noch. Es gab ja mit Cowboy Bebop, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. One Piece kommt ja jetzt dann noch.
Ach wirklich? Das habe ich noch gar nicht gehört.
One Piece kommt, da gibt's auch schon einen Trailer vom Set zumindest. Da kannst du dir das Schiff anschauen. Von Ruffy und seiner Crew. Das ist schon gebaut. Und dann gibt es ja auch den Avatar, die Avatar-Serie.
Stimmt. Also Avatar Herr der Elemente.
Herr der Elemente, genau. Da kommt was. Deswegen, und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Animes, die auch noch in der Mache sind. Deswegen, da wollen sie, glaube ich, auch Ghost in the Shell, haben sie, glaube ich, irgendwas geplant gehabt. Deswegen, die versuchen ja, glaube ich, da gerade ihr neues Super-Franchise zu finden. Mal gucken, ob das dann funktioniert.
Ja, wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Gut, damit sind wir durch für heute. Wünschen euch eine schöne Woche. Schmelzt nicht.
Nicht davon.
Wir nehmen zum Glück an dem kältesten Tag der Woche auf.
Was 25 Grad heißt.
Ja, aber das ist schon frisch. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao.